www.altipodcast.de.
Willkommen zum Alti Podcast Innovations. Der heutige Titel: Zukunft des Asset Management, wie KI und VR das Geschäft von Grund auf verändern. Mein Name ist Christian Salo und ich möchte heute mit zwei ausgewiesenen Experten eine Diskussion über die Zukunft im Asset Management diskutieren. Wir tauschen in der heutigen Episode unsere privaten Meinungen aus und ich darf heute begrüßen Jan Donges und Simon Wallbaum. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt und dass wir über nicht weniger als die Zukunft des Asset Managements heute sprechen können. Jan, sag doch bitte in einem Satz, was machst du so?
Ja, erstmal vielen Dank, Christian. Hättest du mich das noch vor ein paar Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ich entwickle effiziente Einzelphotonenquellen an der Uni. Mittlerweile hat sich das geändert und ich manage Projekte bei unseren Kunden im IT- und KI-Bereich.
Sehr schön. Simon, was treibt dich so im täglichen Business an?
Auch von mir natürlich. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute, dass wir wirklich über ein spannendes Thema gemeinsam sprechen. Bei mir sind es die Portallösungen. Ich entwickle und konzipiere moderne Portallösungen. Das ist alles vom klassischen Kundenportal, aber auch, und das ist ja genau unser Thema, bis zum immersiven Metaverse-Portal im Financial Service-Bereich. Und besonders wichtig ist, dass ich auch immer versuche, hier moderne Technologien einzusetzen. Also sei es natürlich auch KI oder VR, XR und Mixed Reality.
Du hast es gerade schon angesprochen. Das sind natürlich die großen Themen, die das Asset Management auch zukünftig treiben werden. Ihr habt bei KPMG eine Zukunftsstudie dazu gemacht und die wurde mit einem prägnanten Titel publiziert. Asset Manager in der Midlife Crisis. Zeit für radikale Ehrlichkeit. Und ich darf mal kurz zitieren, da stand ein Satz drin, der hat mich wirklich beeindruckt. Wer heute noch glaubt, mit den Erfolgsrezepten von gestern die Herausforderung von morgen zu meistern, riskiert mehr als nur Marktanteile. Er riskiert Relevanz. Zitat Ende. Ist das denn wirklich so dramatisch, wie es klingt? Wer möchte?
Ich fange gerne mal an. Wenn ich mir den Markt anschaue, dann haben wir natürlich neben klassischen, traditionellen Asset-Managern auch immer mehr Neobanken, Neobroker. Und genau diese Neobanken und Neobroker legen natürlich ein beeindruckendes Tempo im technologischen Wachstum hin. Sie können ihre Prozesse super skalieren und dieses Tempo, was sie da hinlegen, das zeigt natürlich auch einen Effekt auf die traditionelle Branche, die natürlich auch merkt, mit welchem Tempo da gewisse andere Player an den Markt gehen. Und von daher ist, glaube ich, so eine gewählte These oder auch so ein Titel wahnsinnig wichtiges Mittel, um einfach zu sagen, hey, da passiert was, schaut euch das an und einfach ja ein bisschen die Warnglocken einfach zu läuten, dass da was passiert.
Wir haben jetzt schon ein paar Begriffe verwendet. KI, wir haben Virtual Reality, ich glaube Metaverse habe ich auch mal fallen lassen. Wollen wir vielleicht mal erstmal ein gemeinsames Verständnis schaffen? Wenn wir in dieser Episode über KI sprechen, meinen wir wahrscheinlich vor allem generative KI. Ist das richtig?
Genau. Ich würde einfach mal mit einer Definition davon anfangen. Simon, kannst du ja ergänzen, wenn du magst. Also vielleicht einfach runtergebrochen für die Zuhörerinnen und Zuhörer: Generative KI ist eben eine Technologie, die darauf spezialisiert ist, neue originelle Inhalte zu erzeugen, sei es Text. Und hierbei ist auch interessant zu erwähnen, dass Text in dem Sinne auch Computercode sein kann. Also für die KI ist es kein Unterschied, ob es jetzt Deutsch ist, Englisch oder Python-Code. Aber auch Bilder und Musik kann die KI erstellen. Das ist natürlich nicht fehlerfrei, sondern es gibt Halluzinationen etc. Also die KI weiß nicht, was richtig ist und was falsch, sondern sie im Prinzip arbeitet einfach nur mit Wahrscheinlichkeiten und sagt dementsprechend Inhalte voraus.
Ja, genau. Super, Jan, für die Definition von KI. Ich würde das Ganze einmal für den immersiven Part machen. Und auch hier haben wir uns so ein bisschen geeinigt auf den Begriff immersive Technologien, die ganz viel abdecken, und das gehen wir jetzt auch einfach am besten mal durch. Und zwar Extended Reality ist so der Sammelbegriff für alles, was VR, also Virtual Reality, AR, Augmented Reality und MR, also Mixed Reality ist. Und wenn wir uns die einmal anschauen, dann ist es im Endeffekt, dass bei VR, Virtual Reality, kann man sich einfach vorstellen, ich bin in einer anderen Welt. Augmented Reality ist also die Erweiterung der Realität. Also ich bin in der echten Welt plus ein paar extra Dinge, die ich sehen kann. Und Mixed Reality ist dann das Zusammenspiel. Also ich bin in der echten Welt, ich sehe aber digitale Elemente und die spielen sehr gut zusammen. Und zuletzt gibt es dann noch den Begriff Metaverse. Das ist ein gemeinsamer digitaler Raum, in dem ich mich aufhalten kann. Also auch Komponenten von der virtuellen Reality, der darin aufgeht. Und alles zusammen subsumieren wir heute unter immersiven Technologien.
Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, noch eine Geschichte abgrenzen. Es gibt ja eine Firma, die heißt Meta, und es gibt ja Metaverse. Was haben die miteinander zu tun?
Ja, also Metaverse ist nicht gleich Meta. Ich glaube, das muss man gleich vorne ranschieben. Facebook, also ehemals Meta, hat sich zur Aufgabe gemacht, einfach virtuelle Welten zu bauen und hat dann in dem Zuge natürlich, wahrscheinlich auch relativ smart, den Firmennamen so gewählt, dass sie natürlich auch für diese Welten gesehen werden, weil das war so ein bisschen die Aufgabe von Facebook, einen Marktplatz von Menschen zu schaffen, bei denen sie sich vernetzen können, soziale Interaktion tauschen können. Und hier wäre natürlich der nächste logische Schluss zu sagen, wir heben das jetzt auch in eine virtuelle Welt, bei denen sich die Menschen dann auch wirklich begegnen können im virtuellen Raum. Tatsächlich nutzt Meta die Technologie von Metaverse, ist aber nicht gleich das gesamte Metaverse. Also das ist einfach wichtig, dass man das im Hinterkopf hat.
Ja. Jetzt haben viele private Nutzer, die vielleicht später auch Entscheider in der Asset-Management-Industrie werden, ja irgendwo auch schon private Erfahrungen mit KI, mit Virtual Reality gemacht. Vielleicht hat in der Familie jemand eine Quest oder irgendeine VR-Brille. Das sind jetzt natürlich ganz entscheidende private Erfahrungen, aber wie fließen die denn über in, ich sag mal, Trends, dass du sie auch wirklich beruflich einsetzen kannst?
Ich fange gerne mal an. Und ich finde das eine super spannende Frage, weil sich viel von Erwartungshaltung dreht sich um meine persönlichen Erfahrungen. Wenn ich jetzt aus meiner Perspektive wieder schaue, was zum Beispiel Netflix gemacht hat mit dem TV-Markt, ich bin heute nicht mehr abhängig von einem Programm, von einem TV-Anbieter, wo ich sagen muss, okay, ich möchte diese Sendung gerne schauen, aber ich muss mich jetzt um 19.40 Uhr so weit irgendwie danach richten, dass ich nur dann die Möglichkeit habe, sondern ich habe heute die Möglichkeit, wirklich wann und wo immer ich es auch will, meine Filme zu konsumieren oder meine Serien zu konsumieren. Und diese Erwartungshaltung von zum Beispiel Netflix, wo man auch super das Beispiel Suche nehmen kann. Also Netflix hat eine super intelligente Suche, wenn ich nach Filmen suche. Also ich kann sowohl Buzzwords eingeben wie Action, Drama und Kriegsvorschläge. Ich kann aber auch Filme eingeben, ich kann Schauspieler eingeben. Also wir haben fast in Netflix eine Google-Suche integriert, die einfach für Filme spezialisiert ist. Und diese Erwartungshaltung oder diese persönliche Erfahrung löst natürlich eine Erwartungshaltung auf, die ich immer mehr auch im Business-Kontext wahrnehme, dass wenn ich heutzutage mit Firmenportalen, Unternehmensportalen interagiere, dass ich schnell ziemlich frustriert bin, weil einfach viele dieser Erwartungen nicht abgedeckt werden. Ich habe in der Regel ein Layout, das schon so kompliziert ist, dass ich gar nicht weiß, wo kann ich mich denn hier überhaupt hin navigieren. Die Website ist nicht sauber aufgeräumt, die Suche, ich komme eigentlich mit jedem zweiten Wort, was ich suche, auf eine 404-Fehlerseite oder Entschuldigung, wir haben nichts gefunden. Und das ist natürlich wahnsinnig frustrierend. Und was ich daraus mitnehmen kann, ist, also egal welches Unternehmen ich bin und besonders natürlich auch der Finanzsektor, der hier noch relativ viel Nachholbedarf hat, muss einfach schauen, dass man Elemente, die Webseiten heute anbieten, wie gut, also das fängt an von einem guten Layout und das geht auch dahin weiter mit Self-Service-Angebot. Also was kann ich wirklich selber machen? Wenn ich mir hier wieder vorstelle, eine klassische Bank, ich möchte ein Unterkonto eröffnen, ich komme eigentlich nicht drum herum, in der Filiale vorbeizuschauen, eine Unterschrift zu machen, aber es gibt ja Möglichkeiten wie eine E-Signatur, mit der ich ganz einfach von zu Hause Verträge unterschreiben kann. Und genau diese technologischen Möglichkeiten, die es ja schon gibt und die etabliert sind, da muss ich mir dann einfach anschauen als Asset Manager, als Bank, welche möchte ich davon nutzen und welche machen denn Sinn für mich? Und das ist, glaube ich, so dieser erste Schritt, dass ich schauen muss, okay, was bietet der Markt, was kann ich machen und was sind passende Instrumente für mich, um einfach auch meine Internetpräsenz weiterzuentwickeln und mein Angebot.
Vielleicht da noch als kleine Ergänzung. Die Ausführungen hören sich jetzt erstmal so an, als wäre das alles B2C, also direkt zum Customer. Aber das ist natürlich auch B2B. Also am Ende des Tages, Simon, wie du es immer so schön sagst, sitzt da am Ende ein Mensch. Und das ist egal, ob das jetzt der direkte Kunde ist oder B2B. Und der möchte eine gute Erfahrung haben. Und ist natürlich auch dementsprechend aus seinem persönlichen Umfeld, Netflix etc. gewohnt. Wenn wir das jetzt nochmal auf KI spezialisieren, da muss ich mich immer ein bisschen selbst zügeln und meine eigene Brille immer nochmal zurechtrücken, weil für mich ist die Nutzung von KI im Prinzip Alltag. Aber wenn ich dann in meinem privaten Umfeld, im familiären Umfeld, da hatte ich letztes Wochenende wieder eine schöne Diskussion, danach höre, dann ist überhaupt noch gar nicht klar, was kann KI, was ist KI?
Mich würde jetzt aber interessieren, ganz konkret auf das Asset Management. Wo seht ihr denn konkrete Anwendungsfälle für KI oder für VR? Ist es Research, ist es Portfoliosteuerung, Risiko, Berichterstattung? Wo glaubt ihr, wird das eingesetzt werden?
Also ein ganz für viele langweiliges Thema, ganz unsexy, intelligente Dokumentenverarbeitung. Also wie, was man viel bei den etablierten Playern sieht, ist noch, dass Dokumente beispielsweise, die kommen von der BaFin rein und eine Person muss manuell die wichtigen KPIs da rausziehen und in eine Excel übertragen. Wenn man sowas sieht, also ich fange dann an, mir die Haare zu raufen. Also ich finde, das ist einfach keine produktive Arbeit und ich glaube auch nicht, dass die Leute, die diese Arbeit tun, wirklich damit zufrieden sind. Und solche Anwendungsfälle, die liegen mir persönlich immer sehr am Herzen, dass man sowas doch mittels KI automatisieren kann.
Du meinst, wo man JSON einsetzen könnte, muss jetzt kein Mensch als menschliche Schnittstelle zum Excel agieren?
Ganz genau.
Okay, das ist jetzt ein Anwendungsbeispiel.
Ja, also es geht natürlich auch weiter mit KI-gestützter Portfolioanalyse, Portfolio-Management, das wird ja bereits eingesetzt, beziehungsweise viel mit Machine Learning-Algorithmen ist dann nochmal eine spezielle Unterklasse der KI, die speziell darauf trainiert werden, eben mittels Daten trainiert werden, eben diese genau Muster zu erkennen, Probleme zu lösen.
Okay. Wo haben wir uns kennengelernt, Jan? Wir haben uns auf einer Veranstaltung kennengelernt. Da habt ihr ein Apple-Device, ein Apple VR-Device dabei gehabt. Und wir haben ganz vortrefflich über Spatial Computing gesprochen, immersive Formate. Wo siehst du denn solche Anwendungen beim Asset Manager?
Da leite ich gleich mal rüber zu dir, Simon. Es geht nämlich. Da ist er nämlich immer sehr, sehr
mit
viel Enthusiasmus.
Du warst aber nicht auf der Veranstaltung.
Mit viel Enthusiasmus
ich
dabei.
Ich war tatsächlich nicht bei der Veranstaltung.
Und ich will ihm da nicht seine Punkte wegnehmen. Aber es wäre zum Beispiel ein Punkt, den Simon sicherlich gleich aufgreifen wird, ist zum Beispiel, das ist ein digitales Produkt und mittels VR können wir das einfach anschaulich gestalten und eine bessere Kundenbindung somit ermöglichen.
Genau, Jan, du hast schon super eingeleitet und es ist auch, vielen Dank für den Ball, das ist auch genau ein Thema, da brennt auch bei mir so ein bisschen das Herz für, genau darüber auch so ein bisschen zu sprechen, weil ich möchte auch nochmal die Historie so ein bisschen aufzeichnen. Wenn wir uns die klassischen, sage ich jetzt mal wieder aus der Kundensicht von dem Asset Manager, die Interaktion mit, sage ich jetzt mal, Produkten anschauen, dann hat es mal vor langer, langer Zeit mit sowas, das kennt man vielleicht heute gar nicht mehr, einem Teletext angefangen oder einer Zeitung oder einem persönlichen Anruf beim Bankbetreuer, bei dem man sich Informationen über Aktienkurse, Produkte eingeholt hat. Irgendwann hat sich dann das Internet tatsächlich doch durchgesetzt und wir sind an einen Punkt gekommen, bei dem es dann irgendwann schöne BI-Dashboards gab. Das heißt, ich konnte mir dann ja mein eigenes Portfolio anhand schöner Analysen, Kreisdiagramme, Charts anschauen. Und heutzutage sind wir an dem Punkt, wir haben diese BI-Dashboards einfach über die letzten Jahre immer schöner gemacht. Aber es gab keinen weiteren Schritt. Also wir stehen einfach so ein bisschen in der Sackgasse. Natürlich habe ich dazu noch persönliche Kontakte. Ich habe vielleicht noch Analyse-Tools. Und jetzt mit dem Thema immersive Technologien kommen wir an einen Punkt, bei dem wir sagen können, und stehen jetzt wieder ganz neue Möglichkeiten offen, ein komplett digitales Produkt neu erlebbar zu machen. Ich würde sagen, die Möglichkeiten davor, die waren schon der Zeit entsprechend nicht verkehrt. Aber wir haben jetzt ein Handwerk oder ein Tool, mit dem wir einfach ganz neue Sachen ausprobieren können. Und wenn ich jetzt dran denke, so ein Portfolio besteht ja aus real existierenden Unternehmen. Wir haben ja eigentlich nichts Abstraktes. Eigentlich ist es ja was, was wir uns anschauen können und was existiert. Und genau das ist ja so eine Chance für immersive Technologien, dass wir das, was wir haben, aber ganz anders erlebbar machen können. Natürlich sind jetzt diese Unternehmen vielleicht verteilt über den gesamten Globus und ich könnte jetzt mir mehrere Flugtickets kaufen und überall hinfliegen und mir die Unternehmen anschauen, die in meinem Portfolio stecken. Das ist natürlich super zeitintensiv und teuer. Ich kann natürlich aber auch jetzt mit vielleicht so einer Technologie wie eine Metaverse mir einmal eine Werksführung von diesen Unternehmen anschauen, gucken, was machen die denn überhaupt, wie sieht denen ihre Firmenzentrale aus, was produzieren die? Und ich glaube, da gehen wir später auch nochmal tief drauf ein. Das ist natürlich auch super interessant für junge Generationen, denen man wieder ein Produkt und eine Dienstleistung auf einem ganz anderen Weg ja greifbar machen kann, durch eine Technologie, die sie schon nutzen und die sie auch kennen und die sie verstehen, statt, was ja heute gang und gäbe ist, ein klassisches ja, Produktflyer oder eine Broschüre zu Produkten. Das ist, und Jan hatte das Wort schon benutzt, das ist einfach nicht mehr sexy für neue Zielgruppen. Und hier kommen wir natürlich in ein Themagebiet rein, immersive Technologien. Das ist für junge Generationen einfach wieder ein sexy Thema, mit dem man ganz viel machen kann.
Ja, ich mache ja eigentlich, wenn ich eine immersive Technologie nutze, setze ich mir eine Brille auf oder irgendein Device, was ein Hilfsmittel ist und mein Bewusstsein dahingehend erweitert. Ich mache ja eigentlich einen neuen Kanal auf. Und mit diesem neuen Kanal kann ich ja auch Menschen ganz anders erreichen. Ist das das, was dich da interessiert?
Total, also das trifft's auf den Punkt und vor allem dieser neue Kanal ist spannend. Das ist, heißt nicht immer, dass ich jetzt meine gesamte, also wieder aus der Sicht von einem Asset Manager, dass ich jetzt sagen muss, ich mache meine bestehenden Kanäle zu, sondern es ist eine Erweiterung meiner Kanäle. Und durch diese Erweiterung habe ich natürlich auch die Möglichkeit, wirklich neue ja, Zielgruppen anzusprechen, neue Kunden anzusprechen, die bislang auf meinen ja, etablierten Kanälen sich vielleicht noch nicht so bewegen oder davon noch nicht gehört haben. Und das ist natürlich eine Chance, dass ich einfach sagen kann, ich probiere mich aus, ich weiß, was funktioniert und das behalte ich auch bei. Das ist gar keine Frage, dass das, was funktioniert, sollte man immer beibehalten. Aber man sollte natürlich auch, und genauso ist es auch mit dem Thema KI, Dinge ausprobieren. Und was Jan angesprochen hat, einfach auch verschiedene Use Cases im KI-Umfeld, im eigenen Unternehmen auszuprobieren, genauso ist es natürlich, dass ich auch mich an neue Kanäle rantrauen muss, dass ich jetzt sage, okay, ich baue jetzt ein komplett neues Metaverse und mein komplettes Produktportfolio wird über dieses Metaverse beworben und ich mache meine Kanäle dicht. Das ist gar nicht das, was ich damit sagen will, sondern es ist immer als Ergänzung zu sehen und dann kann man immer noch entscheiden, funktioniert's? Und wenn es nicht funktioniert, kann ich nochmal nachjustieren und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann probiere ich den nächsten Kanal aus. Und ich glaube, das ist genau das, was man jetzt machen sollte.
Okay, das heißt, wenn ich den Kanal habe, dann will ich ja auch irgendwann etwas damit erreichen. Das heißt, ich möchte irgendetwas zeigen, verkaufen oder eine Kundenbetreuung oder eine Beziehung vielleicht herstellen. Brauche ich dafür webbasierte Avatare, um virtuelle Filialen oder Showrooms aufzubauen? Und ist die Technologie denn überhaupt schon reif genug dafür?
Ja, das sind viele Facetten, die da natürlich mit drauf einzahlen. Ich möchte noch mal ein ganz einfaches Beispiel nennen und dann wird, glaube ich, auch noch mal klar, wie weit wir eigentlich schon sind. Sobald ich in Teams einen Hintergrund reinmache, der nicht mein realer Hintergrund ist, dann sprechen wir schon von ja, Vorstufen von Augmented Reality. Ich nehme die Realität und ich reichere sie mit neuen Informationen, wie auch jetzt einem neuen Hintergrund an. Wenn ich einen FaceTime-Anruf mache oder normalen anderen Videocall und ich setze mir da vielleicht einen Filter auf, bei dem ich vielleicht gerade die junge Generation Hasenohren bekomme, spreche ich auch schon von Augmented Reality. Also ich bin mir sicher, dass jeder von uns schon ja, Erfahrungen mit Augmented Reality gemacht hat. Die sind auf unserem Smartphone, die sind auf unserem Rechner, die Möglichkeiten, die wir hier schon nutzen können. Und gerade wenn ich dann wieder in jüngere Zielgruppen schaue, Alter 9 bis 16 Jahre, dann ist das was, da hat wahrscheinlich, also wir haben auch Zahlen, knapp 50% der 9 bis 24-Jährigen haben wirklich Kontakt über Virtual Reality, Metaverse-Zugänge, Avatare. Da ist einfach schon relativ viel auf dem Markt. Also das ist jeder Zweite, der da schon wirklich Erfahrungen mit gesammelt haben, die über jetzt einen normalen Face-Filter hinausgehen. Und das zeigt einfach, dass ja die Akzeptanz sowohl in der Bevölkerung als auch in jungen Zielgruppen schon da ist, aber natürlich auch die Technologie da schon mitmacht. Und um das Thema Technologie vielleicht nochmal ganz kurz anzusprechen, meine persönliche Erfahrung, und ich habe viele von diesen VR-Augmented-Reality-Brillen aufgehabt und auch schon über die letzten 4 Jahre. Und was ich häufig gehört hatte, ist, dass das eine schöne Spielerei ist und vielleicht schenkt man es seinem Neffen zu Weihnachten. Das war immer so die Antwort und ich habe das aber in einem Business-Kontext vorgestellt. Also für mich war das immer sehr frustrierend, dass ich so in den Anfängen immer gehört hatte, ja, schön, aber es ist noch nicht so weit. Und jetzt sind wir an einen Punkt angekommen, gerade durch Apple, die hier einfach neue Maßstäbe aufgesetzt hat, dass wir gesehen haben, dass wir jetzt wirklich mit der Technologie an einem Punkt sind, bei dem die Leute begeistert sind, bei dem sie feststellen, die Technologie kann wahnsinnig viel. Ich muss mir jetzt die Frage stellen, was will ich daraus machen, dass die Technologie das schon kann? Ich kann mir jetzt die Frage stellen, welche Use Cases möchte ich angehen? Ich muss mir nicht mehr Sorgen machen, dass ich ja technologisch schnell an Limitationen komme und nicht mehr weiterkomme und dann ja frustriert mein Vorhaben abbrechen muss, sondern ich kann jetzt genau sagen, ich möchte mich um diese 3, 4, 5 Use Cases einmal kümmern und die Technologie kann das bewerkstelligen. Und das ist ein super spannender Punkt, an dem wir gerade sind.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich glaube, wenn ich so zurückblicke, die ersten, die sich mit dem Thema Virtual Reality wirklich professionell beschäftigt haben, die ich kenne, das waren die Architekten aus meinem Freundeskreis. Weil die haben angefangen, ihre Bauzeichnungen irgendwann wirklich auf 3D umzustellen und dann konnten sie auf einmal Strom, Gas und Wasserleitungen wirklich erleben. Sie konnten durchs Gebäude laufen und sich vorstellen, wie liegen diese Leitungen. Jetzt fehlt mir aber noch so ein bisschen der Übergang, wie hilft mir das, wenn ich ins Asset Management reingucke? Wir haben schon ganz kurz drüber gesprochen, aber mir fehlt noch so der Clou. Was kann ich denn damit machen? Was sind die Anwendungen? Wo liegen die großen messbaren Vorteile des Einsatzes von VR?
Also ich würde dann nochmal hervorheben, die, nennen wir es mal, emotionale Bindung zu den Assets. Also ich denke, Ein Hauptgrund, warum des Deutschen liebste Investmentform die Immobilie ist, ist, das ist was Handfestes, das ist was zum Anfassen, da kann ich drin wohnen. Und alle anderen Anlegeformen sind so abstrakt. Und das ist ja nochmal verstärkter so, wenn wir in Richtung Digital Assets gehen. Aber selbst bei den klassischen Assets ist das, und das erlebe ich immer wieder im persönlichen Umfeld, einfach zu abstrakt. Und mittels dieser immersiven Technologien können wir ja Investments begehbar machen. Also wir können sagen, wenn ich in einen Windpark investiere, dann möchte ich mir das doch gerne anschauen. Oder in eine Solaranlage, in einen Solarpark. Und wir können damit so dieses Abstrakte, diese Komplexität aufbrechen. Wir können damit Investments in regenerative Energien, in Infrastrukturprojekte, in Immobilien, ja, für die Personen handfest machen. Es gibt ja durchaus da schon Bewegungen im Markt. Also das ist ja nicht so, als würden auch die großen Player das komplett ignorieren. Also es gibt durchaus auch schon immersive Portfolios, die beispielsweise JP Morgan mal aufgesetzt hat oder so. Und das sind momentan immer noch, wie soll ich sagen, Experimente. Also die Asset Manager, die Banken, die halten quasi so ein Zeh mal ins Wasser und schauen, wie denn die Temperatur ist, wie wird das von den Kunden so angenommen. Und das ist vollkommen in Ordnung, das ist richtig so. Weil, wie Simon vorher gesagt hat, man muss ja erst mal schauen, was überhaupt von den Kunden angenommen wird, was funktioniert. Was mir da immer fehlt, und das ist sowohl bei VR als auch bei KI, ist, am Ende des Tages muss das wirklich, der Prozess muss von Anfang bis Ende durchgedacht werden, um wirklich Effizienzen zu erzeugen. Also der Kunde kann nicht erwarten, dass, oder der Asset Manager kann nicht erwarten, dass, wenn ich jetzt in eine Stelle KI reinhaue oder an eine Stelle VR reinhaue, dass auf einmal ich Effizienzsteigerungen habe oder Kundenzuwachs etc. Also das muss komplett einmal durchdacht sein. Und da kommen wir dann, vielleicht kommen wir da später noch drauf, da sind dann natürlich die Führungskräfte auch ganz stark in der Verantwortung. Also nicht technikaffine Führungskräfte werden es in Zukunft wahrscheinlich schwerer haben.
Ja, lass uns da ruhig drüber reden. Gerade auch Modelle entwickeln sich heute extrem schnell weiter. Und oftmals, so erlebe ich das in der Praxis, wird eine KI sehr oft eingesetzt, weil man erwartet da irgendwelche Wunderdinge, die KI zu leisten vermag. In der Praxis stellt man dann irgendwann fest, na, das ist leider nicht ganz so. Und es bleibt dann unter den Laborbedingungen. Was muss da wirklich eintreten, dass KI mehr ist als nur so eine Art Universalpflaster, was ich jetzt einfach mal verwende?
Ja, also was man da, glaube ich, gleich einleiten kann, und das hat genau auch diesen Konnex zur KI, ist, glaube ich, das Video von Will Smith, wie er Spaghetti isst. Vor Jahren ist das mal durchs Internet gegeistert, und es sieht fast schon erschreckend beängstigend aus, was die KI sich hier als Video gedacht hat. Und jetzt sind wir an einem Punkt, da können wir wirklich durch KI Videos erzeugen, die sind ja nicht mehr von realen Produktionen unterscheidbar. Dass ich jetzt aber sagen kann, dass jeder neue Hollywood-Film einfach von KI produziert wird, an dem Punkt sind wir natürlich auch nicht. Also es ist genauso, wie du sagst, es ist kein Allheilmittel. Also ich kann jetzt nicht auf alles, was irgendwie ansatzweise funktioniert, einen KI-Stempel draufhauen und sagen, damit löse ich alle meine Probleme. Ein Riesenthema, und jetzt, wenn wir uns wieder die Strukturen von Asset Manager oder der Finanzbranche anschauen, sind halt Daten. KI lebt von Daten. Und je nachdem, wie gut meine Daten auch sind, die ich der KI gebe, kriege ich natürlich bessere Ergebnisse raus. Und Daten ist aber natürlich genauso ein Painpoint in der Branche. Also wir haben wahnsinnig viele Daten, und ganz viele Unternehmen haben über Jahre eigentlich super Daten gesammelt. Die liegen nur auf ganz verschiedenen Systemen in ganz verschiedenen Formen, dass ich erstmal eigentlich damit nichts anfangen kann. Ich brauche erstmal eine Transformation meiner Daten, damit ich langfristig damit auch nachhaltig arbeiten kann und die Ergebnisse bekommen, die ich haben will. Also was heißt das wieder? Ich will KI einsetzen, kann aber eigentlich erstmal nichts machen, weil ich erstmal dafür sorgen muss, dass ich die Daten habe, die ich mit meiner KI verarbeiten muss. Wenn ich das gelöst habe, und das ist schon mal ein wichtiger Schritt, dann habe ich eigentlich sowohl die Möglichkeit, mit KI zu arbeiten, ich habe aber auch nachhaltig eine Infrastruktur meiner Daten geschaffen, mit der ich in Zukunft ganz viele schöne Sachen machen kann. Also ich habe damit gleich zwei Vorteile. Und wenn wir dann an dem Punkt sind, dass ich da was mit KI machen kann, dann ist natürlich die Frage, was will ich damit auch erreichen? Also nur was mit KI zu machen, das ist auch häufig die Aussage, was wir hören. Ich möchte was mit KI machen. Und dann fragt man, ja, was denn? Und dann kommt schnell, ja, was mit KI halt, weil das jeder macht. Und das ist natürlich auch der falsche Ansatz. Das ist natürlich erstmal gut zu sagen, ich will mich ausprobieren, aber dann muss auch schnell im Business-Kontext gerade, dass ich privat mal versuche, ein Musikvideo zu erstellen, ein Bild zu generieren, ist ja alles schön und gut. Das ist auch private Erfahrungen, die sind wichtig, aber so kann ich nicht im Business denken. Also da muss ich schon einen konkreten Use Case haben, was ich damit bezwecken will. Möchte ich meine Conversion Rate steigern? Möchte ich mein Portfolio Management entlasten, weil ich mir gewisse Produktbeschreibungen KI generiert erstellen lasse? Das sind dann genau diese Fragen, wo wir sagen müssen, okay, da steckt dann wirklich ein Use Case dahinter, und dann wird es spannend. Weil dann können wir uns anschauen, welche Abteilungen, welche Personen sind davon betroffen, was können wir quasi hier für eine Entlastung auch erzeugen und können das auch messbar machen, weil ganz wichtig ist, dass wir halt auch den KI-Impact auch messbar machen müssen, ob das jetzt ist, dass Leute entlastet werden oder dass neue Kundengruppen generiert werden oder dass wir neue Kanäle bespielen können. Das sind alles Mehrwerte. Nur, dass ich sage, bei uns läuft jetzt eine KI im Hintergrund, die macht irgendwas und keiner weiß eigentlich, was der Vorteil jetzt davon ist, aber wir haben das halt, genauso wie die Einführung von Copilot ist auch immer sowas gern genommenes. Also wir haben jetzt als unser Unternehmen Copilot. Ja, aber nutzen das denn die Mitarbeiter? Für was nutzen die das? Das ist natürlich super schwer, dass man das quantifizieren kann und dann sagen kann, okay, welchen Mehrwert habe ich denn jetzt wirklich durch den KI-Einsatz? Und dann sind wir schnell an dem Punkt, wo diese ganzen Fragen oder wo man schnell merkt, wie viele Fragen sich eigentlich aus dieser Thematik ergeben und dass es einen Plan dafür braucht. Also dass ich nicht einfach sagen kann, ich mache was mit KI, sondern ich brauche Daten, ich brauche ein Ziel, ich probiere mich aus, ich muss nachjustieren und ich muss am Ende auch sehen können, welchen Mehrwert habe ich wirklich generiert, also welche KPI und was für eine Effizienz ist dadurch entstanden.
Definitiv, ich würde noch kurz was zu dem, also der wichtigste Punkt nochmal hervorheben, und das ist Daten. Also damit steht und fällt das Projekt, und das ist auch ein Problem, weil das ja auch, also für den Kunden, weil das ja auch innerhalb des Unternehmens erstmal keinen Mehrwert bringt, einfach nur die Datenqualität zu erhöhen. Davon hat erstmal noch niemand was. Aber dass das eben das Fundament ist, auf das alles andere aufgebaut wird, das wird dann natürlich gerne übersehen. Die weiteren Punkte, finde ich, sind aber, wie soll ich sagen, kulturelle und organisatorische Hürden innerhalb des Unternehmens. Also die Finanzbranche ist natürlich eine Branche, eine Industrie, die recht konservativ ist und auch nicht die Entscheidungspositionen von, wir nennen es mal, älteren Semestern besetzt sind, die vielleicht im Zweifelsfall nicht ganz so technikaffin sind. Und da führt KPMG zum Beispiel bei vielen Kunden Schulungen durch, die eben zum Beispiel, wie Simon erwähnt hat, Microsoft Copilot einführen und die damit erstmal in Kontakt bringen, weil da hört man dann, dass eben noch niemand von den Schulungsteilnehmern überhaupt KI genutzt hat, sondern das eben nur gehört hat. Und da sind, glaube ich, wie ich auch schon mal erwähnt hatte, Simon und ich so ein bisschen in der Blase, weil wir das halt täglich nutzen und das für uns einfach zum Arbeitsalltag gehört. Ein ganz konkretes Beispiel für Microsoft Copilot, das ich zum Beispiel gemacht habe, ist, ich habe mir dann einen Agenten entwickelt. Ich muss einmal die Woche eine E-Mail raussenden an einen Vorgesetzten und basierend auf einem Kundentermin mit einer PowerPoint. Und da habe ich einen Agenten kurz runtergeschrieben, wo ich eben die Datei, eine zugehörige PowerPoint, nur noch hochladen muss. Der schreibt mir da die wichtigsten Stichpunkte aus der PowerPoint raus, formuliert mir die E-Mail vor. Ich muss die nur noch rüber in Outlook kopieren, kleine Anpassungen machen und die E-Mail kann raus. Und das sind einfach so repetitive Tasks, die ich jede Woche habe, die nicht viel Hirnschmalz benötigen und wo ich einfach mit KI super schnell eine Verbesserung bekomme.
Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Daten, ein anständiges Fundament bauen, ein Regelwerk innerhalb der Firma, wie ich mit KI umgehe und wie ich all diese Schnittstellen zusammenbringe. Und jetzt, Jan, hast du implizit einen total wichtigen Punkt angesprochen. Du kannst das nämlich, diesen Prozess zu automatisieren, einen Agenten bauen. Du hast diese Befähigung, du hast das Training erhalten, du hast dich vielleicht selber darum gekümmert, weil es dich einfach interessiert hat, die größte Motivation, die ein Mensch mitbringt. Aber in der Unternehmung, wie kriege ich denn mein Personal dazu befähigt, in diesen Kategorien zu denken? Wie bringe ich denn das Training vor Ort und wie bringe ich denn vor allem die Sichtweisen, dass diese neue Zukunft existiert und auch ertragreich ist? Wie kriege ich das denn zu den Leuten hin?
Ja, also wir machen das ganz viel über Schulung. Das kann aber immer nur als erster Kontaktpunkt gesehen werden. Also man muss sich da als Unternehmen, ob es Asset Manager oder eine Bank ist, Gedanken machen, wie bringe ich das meinen Mitarbeitern wirklich nahe? Weil es kann nicht am Ende des Tages so aussehen, dass der Mitarbeiter das quasi in seiner Freizeit neben seiner normalen Arbeit noch nebenher sich mit KI beschäftigt, sondern das muss wirklich von der Führungsriege ausgehen. Also dass wir wirklich sagen, wir machen eine KI-Strategie, wir möchten unsere Mitarbeiter dahingehend wirklich schulen. Wir haben eben, wie ich schon gesagt habe, ein Konzept für den gesamten Prozess von den Daten. Wir führen das ein, wir führen eine KI ein, die Tätigkeit XY machen soll oder kann, oder wir führen Microsoft Copilot ein. Dann muss ich wirklich davon ausgehen, dass erstmal, wir sehen das ganz viel bei IT-Einführungen, dass nicht von den Mitarbeitern sofort angenommen wird, sondern man wirklich explizit Schulungen machen muss, man explizit ein Change Management betreiben muss. Ja, also man muss da wirklich die Erwartungshaltung erstmal managen, man muss denen bringen, was können sie jetzt durch die neue Technologie erwarten. Man muss denen wirklich Beispiele an die Hand geben, also wirklich, wie prompte ich? Was wir ganz oft sehen ist, Excel ist ja im Asset Management weit verbreitet. Wie erstelle ich Prompts dafür? Wie kann ich Excel-Gleichungen etc. erstellen? Also das vielleicht finden sich da auch die einen oder anderen Zuhörerinnen oder Zuhörer wieder. Es gibt ja oftmals im Team so ein, zwei Leute, die sehr gut in Excel sind. Mit KI kann das jeder. Und das sind so Punkte, die man den Mitarbeitern mitgeben muss.
Ich kann Mitarbeiter trainieren, ich kann sie befähigen. Selbstverständlich sollte man das nicht in ihrer Freizeit machen, sondern eher sie auch da weiterentwickeln, wo ihre täglichen Tasks auch anfallen. Ich kann jetzt natürlich aber auch anfangen, Fachkräfte mit langjähriger KI-Erfahrung von außen zuzukaufen. Oder ist das nur so ein Bonmot, was ich jetzt hier gerade vor mich hin postuliere?
Das klingt natürlich erstmal logisch. Also zu sagen, ich habe die Expertise in-house nicht, also hole ich mir diese Expertise einfach von extern ran. Dann sind wir aber schnell wieder an dem Punkt, ich möchte ja KI gesamtheitlich denken. Ich möchte ja mich als Unternehmen auch gewissermaßen transformieren hinsichtlich zu mehr Effizienz. Und das funktioniert natürlich punktuell sehr gut, wenn ich aber nicht eine gesamte Governance aufbaue, also wirklich eine KI-Strategie, die geknüpft ist an eine Guidance auch für die Mitarbeiter, was darf ich und was darf ich nicht machen. Das sind ganz wichtige Fragen, die wir auch immer im Kontext der Schulung behandeln. Also jedes Unternehmen hat sensible Daten und wenn ich erstmal keine Infrastruktur habe, auf der ich diese sensiblen Daten auch mit KI auswertbar machen kann, dann habe ich erstmal nichts gewonnen. Also ich muss auch Hürden abbauen als Unternehmen und das ist natürlich was ich wirklich top to bottom machen muss, dass ich sagen muss, okay, wir wollen KI einsetzen als Unternehmen und ich kann mir externes Know-how natürlich dazu holen. Ich komme dann aber schnell an den Punkt, dass dieses externe Know-how natürlich auch begrenzt ist. Das hat natürlich so auf eine kurze Distanz einen Mehrwert. Ich muss dann aber auch dafür sorgen, dass dieses externe Know-how, was ich dann bei mir in der Company habe, auch weiterhin Früchte trägt und in weitere Bereiche wachsen kann, dass mehrere Leute weiter enabled werden. Und dafür brauche ich dann genau diese Guidance und diese Strategie. Die muss ich gesamtheitlich denken. Ich kann nicht sagen, Portfolio-Management, hier fangen wir an und dort ist quasi der einzige Bereich, wo ich rein investiere und dann ergibt sich der ganze Rest schon irgendwie automatisch, sondern ich muss für alle Bereiche gleiche Spielregeln schaffen und auch Voraussetzungen, dass KI und immersive Technologien sinnvoll eingesetzt werden können.
Für mich stellt sich die Frage, ist denn die entwickelte Hierarchie, die ein Unternehmen bis heute aufgebaut hat im Asset Management, ist das denn zukünftig auch noch hilfreich, wenn ich KI-Systeme einsetze und künstliche Intelligenz für mein Portfolio-Management vorantreibe?
Ja, das sind wieder mehrere Faktoren, die da so ein bisschen eine Rolle spielen. Das ist auf der einen Seite natürlich, wo möchte ich die Verantwortlichkeit haben, ist natürlich die Frage. Möchte ich KI von der fachlichen Seite spielen? Ist natürlich ein valider Punkt, weil ich sage, okay, die Anforderungen kommen von der Fachlichkeit und ich möchte ja ein fachliches Problem, sage ich jetzt mal, lösen. Ich möchte fachliche Mitarbeiter entlasten. Ich kann aber natürlich den Ball auch von der Technik spielen. Ich kann natürlich auch sagen, der KI-Ball liegt in der IT eines Unternehmens. Die IT ist dafür verantwortlich, KI zu enablen. Und dann habe ich natürlich auch dieses Problem mit den Daten nicht so, weil die IT wird schon erkennen, dass die Daten eine Rolle spielen und dass die Daten erstmal in einer Form vorliegen müssen, mit der wir dann auch mit KI arbeiten können. Das heißt, ich habe erstmal die Wahl, setze ich die Verantwortlichkeit in den Fachbereich oder setze ich sie zur IT? Wenn ich mit der IT anfange, dann gehen wir über die Daten und haben dann die Möglichkeit, die Use Cases. Aber, und dann sind wir genau an diesem Punkt, wir kommen irgendwann an den Punkt, da müssen diese beiden Bereiche miteinander sprechen. Weil die IT weiß nicht, was ist denn jetzt unser Ziel, was wollen wir denn jetzt machen? Und der Fachbereich wird schnell Luftschlösser bauen, wir wollen das und das alles besser machen und die IT wird schnell sagen, dafür haben wir gar nicht die Daten, dafür haben wir gar nicht die Infrastruktur, das alles machen zu können. Das heißt, egal von welcher Seite ich komme immer an diesen Punkt, wo diese Seiten gut miteinander sprechen müssen und das ist natürlich im Unternehmen oder was heißt im Unternehmen, das ist immer eine riesen Herausforderung für beide Seiten, weil beide aus anderen Welten kommen, mit anderen Sichten kommen und das muss ich halt irgendwie abfangen. Und ganz wichtig ist in dieser Diskussion, dass ich halt dafür sorge, dass beide Seiten ihr Interesse an einer Verbesserung haben. Sowohl der Fachbereich als auch die IT. Und wenn diese beiden Bereiche dann mit ihren Zielen zusammenkommen und sprechen und wir sagen, wir möchten erste Use Cases, erste Proof of Concepts umsetzen und das soll auch relativ schnell gehen, dann ist auch wichtig, dass diese beiden Bereiche dann ab diesem Punkt auch Hand in Hand arbeiten. Es gibt eigentlich nicht diese eine Verantwortung. Und da komme ich dann wirklich als Führungskraft ins Spiel, weil ich hier vermitteln muss. Hier muss ich quasi klar sagen, wer hat welchen Verantwortungsbereich, bis zu welchem Punkt und ab welchem Punkt müssen diese Bereiche dann wirklich Hand in Hand gehen. Weil wir sprechen hier wirklich von der klassischen Digitalisierung. Und Digitalisierung funktioniert nicht nur auf Fachebene und nicht nur auf IT-Ebene, weil die ITler nicht wissen, was müssen sie denn fachlich abbilden und die Fachkollegen gar nicht die Daten dafür haben. Das heißt, es ist einfach dieses typische Szenario im Unternehmen. Es müssen Bereiche, Personen miteinander sprechen, die eigentlich im Daily Business erstmal nichts miteinander zu tun haben. Und das ist eine Herausforderung, die gelöst werden muss.
Vielleicht braucht man ein neues Berufsbild, den Produktmanager, der dazwischen steht und mehr IT-Ahnung hat, aber auch in der Fachabteilung gut eingebunden ist und vielleicht beide Abteilungen kommunikativ zusammenbringen kann.
Definitiv, weil die Gefahr ist natürlich, wenn man das bei der IT ansiedelt, dass sowohl KI als auch immersive Technologien so als IT-Randthema abgetan werden. Und das sind sie ja nicht, sondern sie eröffnen komplett neue Geschäftsmodelle. Und deswegen ist diese Symbiose aus Fachbereich und IT auch so wichtig. Auf der anderen Seite, wenn man das Ganze dann nur im Fachbereich ansiedelt, kann man auch durchaus beobachten, dann entstehen natürlich Probleme bezüglich, sagen wir mal, Wartung, Umsetzung etc. der IT-Systeme, wenn das IT-Team des Unternehmens nicht wirklich mit eingebunden ist. Also man muss da wirklich beide Bereiche vollumfänglich abholen und zwar vom Anbeginn an des Projekts.
Das wird aber auch bedeuten, dass ich innerhalb der Häuser eine neue Kultur brauche, dass ich das nämlich auch zulasse. Dass ich Verantwortung geben, heißt ja auch ein Stück weit Vertrauen mit auf den Weg zu bringen. Das heißt, das muss ich auch erstmal befähigen.
Definitiv. Und vor allem in diesen Bereichen, wo wir über neue Technologien sprechen, ist natürlich die Fehlerkultur innerhalb eines Unternehmens wichtig. Ja, also mit ein Grund, wieso Startups natürlich auch so neue Technologien sehr viel leichter aufgreifen können, ist, da herrscht eine andere Fehlerkultur. Da kann man mal was ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, ist das in Ordnung. Was bei diesen Technologien eben der Fall ist und wichtig ist. Wenn ich bei größeren Playern schaue, da ist es natürlich auch eine fast schon reputationsschädigend für eine Führungskraft, wenn das Projekt eben nicht die Effizienzen, die Ziele erreicht, die man sich vorgesetzt hat, weil es wurde ja auch eine nicht geringe Menge an Geld dafür in die Hand genommen. Und das ist eben so ein kultureller Shift, den man versuchen muss, im Unternehmen zu etablieren, wenn man eben nicht den Anschluss verlieren will. Weil die Asset Manager von heute, die werden jetzt morgen noch kein Problem haben. Die haben einen guten Kundenstamm, der auch noch lange da ist. Das wird sicherlich noch 10, 20 Jahre irgendwie so gut gehen können. Aber wenn die neuen Kundengenerationen, die nun mal Digital Natives sind, die damit aufgewachsen sind, die diese Technologien kennen und wollen, dann nicht mit abgeholt werden, das mag jetzt mal makaber klingen, aber der Kundenstamm stirbt dann irgendwann weg. Ja, man muss aufpassen, dass man nicht als Asset Manager von heute eine Technologie verschläft und vielleicht das nächste Nokia wird.
Naja, viele der jüngeren Zielgruppen sind eben, wir haben es vorhin im Eingang schon besprochen, in den Gaming-Welten mit Social Media groß geworden. TikTok gehört zum täglichen Leben. Und Asset Manager, die müssen in ihrer Produktkommunikation wahrscheinlich erst lernen, diese Generation zu verstehen, um sie dann vernünftig anzusprechen. Vielleicht wollen die gar nicht den Prospekt eines Produktes lesen, sondern sie wollen ihn vielleicht erfahren. Wie seht ihr das?
Genau, das ist ja dieser super spannende Punkt Markenbildung der Zukunft. Emotionalität. Und Emotionalität spielt einfach für die neue Generation eine wahnsinnig wichtige Rolle. Weil alles, was sie bislang konsumieren, ist so ein bisschen auf diesem, Influencer-Marketing basiert ja auf diesem Phänomen, meine beste Freundin hat mir empfohlen. Also man hat ja wirklich diesen Connex, eine Person, die ich täglich konsumiere mit ihren Inhalten, empfiehlt mir was. Das ist quasi heutige Werbung der neuen Generation. Und wenn ich dagegen ein klassisches, Prospekt lege, das kann ja unpersönlicher gar nicht sein. Da steht ja im Zweifel nicht mal mehr mein Name drauf. Das heißt, ich gehe dahin, dass ich sage, okay, Standard eigentlich heutzutage im Finanzbereich sind solche Prospekte oder dann von mir aus eine Werbung auf meinem Kundenportal im Online-Banking oder auf meinem Portfolio, bei dem ich so ein paar Banner eingeblendet bekomme, ist ja so ein bisschen der Status quo gerade, das aber auch wahnsinnig unpersönlich ist. Ich bin eigentlich in einer Welt, in der maximal mein Name und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo so ein bisschen die Lebenssituation noch berücksichtigt wird. Also, dass natürlich jungen Leuten Altersvorsorge, Sparen empfohlen wird, macht ja auch Sinn. Was wir aber noch lange nicht haben, ist, dass wir sie mit diesen Informationen, und dann sind wir wieder beim Kanal, dort abholen, wo sie auch unterwegs sind. Und dann sind wir wieder auch bei dem Punkt, zusätzlicher Kanal ist wichtig, weil ich habe eine Internetpräsenz und diese Internetpräsenz, die ist auch wichtig und mein Kundenportal ist auch wichtig und dass ich das weiterentwickle, ist auch wichtig. Aber das ist wichtig für meine Bestandskunden. Das ist für diese Personen entscheidend, weil die sind auf diesen Kanälen unterwegs, die kennen diese Kanäle und die wollen diese Kanäle. Dass ich aber denke, dass ich, wenn ich diese Kanäle einfach weiterhin pflege und vielleicht alle 2 Jahre so ein kleines Facelift verpasse, dass die nochmal ein bisschen hübscher aussehen und eine Funktionalität mehr haben, damit bin ich meilenweit davon entfernt, was zukünftige Generationen brauchen. Die brauchen Inhalte, die auf sie maßgeschneidert sind, also wirklich hyperpersonalisiert sind und auf die Kanäle kommen, auf denen sie sich bewegen. Und das ist nicht die klassische Website. Das ist von mir aus die App als erster Touchpoint, aber eigentlich auch nur dort, um eine Zentrale zu haben, wo ich dann mein ganzes Self-Service-Angebot anbieten kann. Und Self-Service-Angebot ist genau dann dieser nächste Schritt, wo wir hin müssen. Es kann nicht mehr sein, dass ich mir bei bestimmten Neo-Brokern ein Konto innerhalb von 2 Stunden komplett digital per E-Signatur und Video-Authentifizierung einrichten kann. Und sobald ich bei meiner Hausbank ein Unterkonto haben möchte, die mich seit 15 Jahren kennen, ich in die Filiale vorbeischauen muss und das natürlich auch nur zu Öffnungszeiten, 10 Uhr bis 17 Uhr als Vollberufstätiger, eigentlich keine Chance. Und das sind ja sogar Punkte, die nerven auch mich privat. Und dafür muss es langfristig eine Lösung geben. Und ich bin Anfang 30, wenn wir jetzt wirklich von Personen sprechen, die gerade in ihren Anfang 20ern noch nicht mal 20 sind, die haben dieses Bedürfnis noch viel mehr. Die möchten wirklich am liebsten gar keine Bank mehr von innen sehen, sondern die möchten diesen Self-Service zu 100% genauso konsumieren können wie Netflix. Sie möchten sich ihre Produkte so zusammenstellen, wie sie das haben möchten. Und wann immer sie das möchten. Und jetzt sind wir aber auch so weit, dass wir sagen können, wie ich das meinte gerade, die Website, die wird es auch weitergeben für die Bestandskunden. Sobald einer von diesen Digital Natives vielleicht auf die Idee kommt, ich möchte mir jetzt doch ein Haus bauen, ich brauche eine Finanzierung und 400.000 Euro Kreditaufnahme jetzt über die App ist vielleicht doch ein bisschen seltsam, dann habe ich ja als Bank und als Asset Manager immer die Möglichkeit des persönlichen Kontakts. Das ist ja genau nichts, was dann wegfliegt. Also ich muss ja nicht so denken, dass ich in 2 kompletten separaten Welten denke. Das heißt, es gibt nur noch dieses 100% Self-Service. Ja, das muss es geben und das muss auch für die Digital Natives verfügbar sein. Aber dass ein Digital Native irgendwann vielleicht für gewisse Anliegen doch in diesen persönlichen Kontakt drüber wechseln möchte und sagt, ich möchte jetzt wirklich persönliche Betreuung, ich mache mir jetzt einen Termin aus und ich gehe gerne in die Bank oder ich lasse mir mal mein Portfolio erklären oder ich möchte meine Altersvorsorge mit einer Person besprechen, dann ist das fein und dann geht das auch, weil ich beide Kanäle kontinuierlich pflege. Aber ich muss erstmal einen weiteren Kanal aufbauen, um vielleicht diesen Switch dann auch zu bekommen, dass ich überhaupt in den persönlichen Kontakt mit so einem Kunden komme.
Und das ist auch ein Themenfeld, wo ich mich immer mal wieder selbst zügeln muss, weil wenn es nach mir ginge, bräuchte ich gar keinen menschlichen Kontakt mehr zwischen solchen Stufen. Also mein Traum ist es irgendwann, zum Arzt zu gehen und gar keinen Arzt mehr vor mir zu haben, sondern ich habe nur noch meine Symptome in der KI und bekomme dann irgendwas rausgespuckt. Aber deshalb muss ich mich da immer zügeln, dass es doch noch mehr als genug Menschen gibt, die dann doch irgendwann noch den persönlichen Kontakt irgendwo haben wollen. Und vielleicht noch als kleine Ergänzung, wenn jetzt Asset Manager zurückschrecken, so im Bereich Doppelkosten, also jetzt muss ich einen neuen Vertriebsweg aufbauen, aber was und mein Prospekt weiter aufrechterhalten, jetzt habe ich ja mehr Kosten. Wenn wir jetzt Beispiel vom Prospekt nehmen, da werden die Kosten gegen null laufen, weil den kann ich auch einfach irgendwann komplett mit KI erstellen. Und dann wird sich das irgendwo so einpendeln, dass die Kostenstruktur vielleicht am Ende des Tages gar nicht signifikant höher ist.
Ich würde auch noch mal eine Ergänzung packen, weil ein super spannender Punkt ist, wir hatten es ja in deiner Anfangsdefinition auch gehört, generative KI. Ich kann mit dieser KI Inhalte erstellen. Und wenn ich so einen neuen Vertriebskanal auch wirklich dann von Scratch auf einer neuen Datengrundlage sehr performant einfach mit gewissen KI-Hilfsmitteln aufbaue, dann ist das auch kein teurer Invest. Also dann sprechen wir hier wirklich von eigentlich einem Proof of Concept von den Kosten her, der einfach in Zukunft Früchte tragen kann, wenn ich jetzt smart und intelligent quasi in gute Prozesse investiere, die auch nachhaltig in meinem Unternehmen angesiedelt sind, dann ist das ein Versuch, der sich langfristig sehr gut auszahlen kann.
Ja, und ich möchte jetzt ganz kurz zum Schluss nochmal ein bisschen über Motivation reden, weil ich bin, als ich zu euch gekommen bin, durch Terminal 1 gelaufen und ich habe eine überlebensgroße Werbetafel gesehen. Da stand drauf, von Frankfurt bis in die Ferien, eine stilisiert laufende Person und oben drüber in ganz großen Lettern Apple Pay. Und ganz viele Leute haben Apple Phones, andere haben Androids und es gibt ja auch Google Pay und andere Payment-Formen. Jetzt stellt euch mal vor, die machen nicht nur Payment international, die machen auch auf einmal Deposit, Sparen, Finanzprodukt und alles, was man so für eine Vermögensverwaltung vielleicht im Anschluss braucht. Ist das ein Angstszenario oder ist das ein Motivationsszenario, dass Asset Manager diesen Schritt vielleicht ganz schnell weiterdenken?
Wahrscheinlich am Ende des Tages beides. Also wovor Asset Manager vermutlich die meiste Angst haben sollten, ist, dass so Player wie Apple sich eine Beratung ins Haus holen, und um eine Banklizenz zu bekommen und dann das gesamte Asset Management Game einmal aufmischen. Und ganz besonders deshalb, weil die junge Generation jetzt beispielsweise mit Apple aufwächst. Ja, die sind im Apple-Kosmos, die haben das iPhone, die haben das MacBook und dann machen sie da auch noch ihr Konto. Das ist ja super. Ja, also davor sollten die Asset Manager definitiv im Hinterkopf behalten. Und ich hatte ja eben schon mal Nokia erwähnt. Da gibt es dieses berühmte Zitat als Nokia seine Mobilfunkbranche an Microsoft verkauft hat und der CEO sowas sagte wie: Wir haben nichts falsch gemacht und trotzdem haben wir irgendwie verloren. Und das sollten sich Asset Manager einmal aufschreiben und die Führungsträger einmal aufschreiben und über den Bildschirm kleben, weil man kann sein derzeit funktionierendes Geschäftsmodell, das kann man noch so weiterführen. Aber wenn man technologisch einfach eine Entwicklung verpasst, dann kann es ganz schnell passieren und man verschwindet in der Bedeutungslosigkeit.
Total, also super spannenden Punkt, den du hier angesprochen hast. Und ich würde auch sagen, das ist beides, was relevant ist für die Asset-Manager-Branche. Es soll auf der einen Seite, und ich glaube, das haben die ganzen Neo-Broker auch gezeigt, was einfach technologisch möglich ist. Also dass ich so einen Asset-Manager der Zukunft auch mit sehr geringen Kosten betreiben kann, dass es gehen kann, wenn ich ein gutes technologisches Fundament habe, wenn ich meine Daten nutze und wenn ich Prozesse smart und vor allem an den richtigen Stellen mit KI-Einsatz einfach optimiere. Und von daher ist es eine Riesenchance, weil was Neo-Broker nicht haben, sind diese gigantische Anzahl an Bestandskunden und an Vertrauen. Das ist einfach was ein Riesenvorteil für aktuelle Entwicklung ist, weil man von der Position der Stärke aus sich transformieren kann. Und Das sollte man sich immer als Asset Manager merken, dass es jetzt wichtig ist und es ist eine super Ausgangsposition, in der sie sich befinden, aber man darf jetzt nicht den Anschluss verpassen. Man muss sich ausprobieren, man muss ausprobieren mit einem Plan, man braucht ein Ziel und man muss sein Ziel auch messbar machen. Das sind genau diese Punkte, die wir vorhin diskutiert haben. Das ist wahnsinnig wichtig, dass ich nicht einfach denke, ich mache jetzt irgendwas mit KI und das ist ein Allheilmittel und dann wird alles gut, sondern ich brauche auch einen Plan, wie ich das machen will. Und wenn ich dann diesen Plan abarbeite, dann bin ich erfolgreich. Und warum kann man das belegen, ist Private Equity Investoren. Die sind gut in dem, was sie tun. Sie kaufen Unternehmen, transformieren sie und verkaufen sie mit Gewinn weiter. Und warum sind sie so gut darin? Weil sie einen Plan haben. Weil sie sagen, sie machen das, dann machen sie das, dann machen sie das und dann sind sie fertig. Und da halten sie sich dran. Und genau so ist es jetzt auch an dem Punkt, wo wir sind. Man braucht jetzt einen Plan. Und dieser Plan muss technologisch getrieben sein in vielen Facetten. Und wenn ich mich an diesen Plan halte und weitermache, dann stehe ich in der Zukunft auch gut da.
Sehr gut. Ich fasse einfach mal für mich ein bisschen zusammen. Ich glaube, ganz wichtig, der Einsatz von KI ist nicht mehr wegzudenken. Der wird eher weiter ausgebaut werden. Vielleicht ist es interessant, mit den Geschwindigkeiten umzugehen, die zukünftig auf einen bei der KI-Entwicklung zukommen. Ich brauche das richtige Personal. Ich brauche Führung, ich brauche hierarchische Entscheidungsebenen, dass ich eine KI in meiner Firma auch wirklich gut und gewinnbringend und zielführend einsetzen kann. Ich persönlich glaube, immersive Kanäle sind Kanäle und müssen dementsprechend bespielt werden, weil sie sprechen vielleicht eine neue Kundengruppe an, die ich nicht erschließen kann, wenn ich diese Technologie nicht vernünftig einsetzen kann. Ist eine Kommunikationsaufgabe, die durch Technologie getrieben ist am Ende vom Tag. Und ich glaube, der technologische Einsatz im Asset Management, der muss zukünftig durch eine gewisse Aufgeschlossenheit geprägt sein. Denn wenn die Technologieunternehmen, die ja maßgeblich aus Amerika kommen, ich will jetzt keine weiteren Namen nennen, wenn die anfangen, über ihre Ebene hinauszudenken, Bankenlizenzen oder Vermögensverwaltungsgeschichten mit der Regulatorik hier in Deutschland oder in Österreich oder Schweiz besprechen wollen, dann wird das ganz schnell gehen. Und da sollte man auf keinen Fall den Zug verpassen. Habt ihr noch irgendwas anzufügen? Ein Blick in die Zukunft.
Erstmal, das war eine perfekte Zusammenfassung. Vielen Dank dafür. Was bringt die Zukunft? Also ich glaube, wie gesagt, die Asset Manager haben jetzt nichts morgen zu befürchten, dass sie irrelevant werden. Aber um junge Zielgruppen zu erreichen, müssen sie diese Kanäle einfach angehen und technologieoffen sein.
Ja, also mein Schlusswort wäre nochmal zu appellieren, dass so eine Transformation auch wirklich kommen muss, weil man sie machen will, nicht weil man sie machen muss. Das ist einfach so das Credo, wo ich heute noch über diesen Tag spannen würde, dass wir wahnsinnig viele Möglichkeiten aufgezeigt haben, die man sich mal durch den Kopf gehen lassen kann, die Anknüpfungspunkte sind, um weiter da einzutauchen. Aber man muss es machen, weil man es will und nicht, weil man es muss.
Wunderbar, ein perfektes Schlusswort. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war der Alti Innovation Podcast mit Jan Donges und Simon Wallborn, beide KPMG und stehen für ihre private Meinungen ein. So tue ich das auch. Christian Salo, bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen.
Alti.de Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alti.de